先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute zu Gast Philipp Lehnhardt mit seinem Buch Kaffee Marx über das Institut für Sozialforschung in Frankfurt, moderiert von Christian Lamp und mir, Annika Schadewald. Wir sind heute im Rahmen von Leipzig liest und der Buchmesse hier zu Gast und freuen uns sehr, Sie alle heute Abend begrüßen zu dürfen.
Hallo auch von meiner Seite. Ich glaube, bei der letzten Veranstaltung mit Leipzig liest hatten wir einen Comiczeichner da, weil wir das gerne so ein bisschen unterhaltsamer machen. Heute mit Historiker und der Sozialforschung, aber wir werden uns Mühe geben. Zum Ablauf für die, die vielleicht sonst nicht so oft da sind. Wir reden circa 45 Minuten hier auf dem Podium und haben dann genug Zeit für Fragen aus dem Publikum. Wir geben dann das Mikrofon rum, also überlegen Sie gerne kurz mit. Ich darf jetzt erst unseren Gast vorstellen. Philipp Lehnhardt hat in Köln Judaistik, Philosophie und angloamerikanische Geschichte studiert, den Magister gemacht und wurde 2014 an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit einer Arbeit über die Entstehung moderner jüdischer Ethnizität promoviert, die, glaube ich, auch den Max-Weber-Preis bekommen hat. Er war Assistent an der LMU, wurde dort 2022 habilitiert zum Thema Wahlverwandtschaften, eine jüdische Kulturgeschichte der Freundschaft im 20. Jahrhundert. Er war unter anderem Stipendiat des Graduiertenkollegs Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts, Vertretungsprofessor in Köln, DAAD, Professor an der University of California, Berkeley. Und er vertritt seit September 2024 den Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an der LMU München. Neben den bereits erwähnten Arbeiten hat Philipp Lehnhardt aber auch noch die erste Biografie über Friedrich Pollock, dessen gesammelte Werke er auch sehr verdienstvoll im Sa'irah Verlag herausgibt, geschrieben mit dem passenden Titel Die graue Eminenz der Frankfurter Schule 2019. Bei uns ist er jetzt mit seinem Buch Kaffee Marx, wie schon gesagt, zur Geschichte des Instituts für Sozialforschung, erschienen bei C.H. Beck und, wenn ich das recht gesehen habe, auch auf der ein oder anderen Sachbuch-Bestenliste zu finden, insofern sehr passend. Kommen wir gleich zu unserer ersten Frage. Herr Lehnhardt, Sie haben ein Buch geschrieben über das Institut für Sozialforschung, also Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno, Pollock, ein bisschen Felix Weil. Ist das nicht alles sehr bekannt? Also fairerweise weisen Sie ja auch auf die anderen Bücher hin, Martin Jay, Rolf Wiggershaus, Helmut Dubiel. Wieso haben Sie noch ein Buch darüber geschrieben?
Ja, berechtigte Frage und natürlich ist alles bekannt. Aber, also es war so, dass ich ja diese Pollock-Biografie geschrieben habe und dann tatsächlich der Lektor vom C.H. Beck Verlag auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich nicht mal so ein Buch, eine neue Darstellung der Institutsgeschichte schreiben wolle. Und mein erster Instinkt oder meine erste Reaktion war genau die, muss man das wirklich machen? Es gibt doch diese ganzen dicken Wälzer, da steht doch eigentlich alles drin. Hab dann aber ein bisschen drüber nachgedacht, dann auch ein Exposé geschrieben und dann erschien mir doch, dass es da doch viele Leerstellen eigentlich gibt, die mich dann auch interessiert haben. Und es ist ja so, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, dass mein Buch so ein bisschen andere Wege geht, ein bisschen andere Schwerpunkte setzt als die bisherigen Darstellungen. Es ist eben keine reine Ideengeschichte, auch keine reine Intellectual History, sondern es geht ganz stark zum einen wirklich um Netzwerke. Also zu schauen, wer hielt sich eigentlich an diesem Institut für Sozialforschung auf, wer traf da aufeinander, einerseits natürlich Intellektuelle und Wissenschaftler, aber eben nicht nur Intellektuelle und Wissenschaftler, sondern auch Bibliothekspersonal, Sekretärinnen, in der Regel weiblich, Putzpersonal und so weiter und so fort. Das ist die eine Linie, die es mir dann eben auch ermöglicht hat, was mich schon auch immer interessiert hat, wirklich ein bisschen auch nach den unbekannten Figuren zu schauen, die eben nicht so im Rampenlicht stehen. Und die zweite Ebene ist eben die Raumgeschichte, also wirklich sich zu fragen, was ist eigentlich das Institut für Sozialforschung, wie sieht das aus, wie ist das gebaut, was für Räume, auch was für Räume, auch soziale Räume entstehen natürlich da, was bedeutet das für die Emigrationsgeschichte des Instituts Und dann wirklich ganz konkret, was passiert eigentlich vor Ort in diesen Räumen? Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es lohnt sich vielleicht doch, das nochmal neu zu erzählen. Und habe schon den Eindruck, dass ich doch einiges herausgefunden habe, was in den anderen Büchern nicht drin steht.
Dann steigen wir doch gleich mal ein zu dem, was Sie da herausgefunden haben. Eine Sache, die ich sehr spannend fand, als ich das Buch gelesen habe, ist, dass es über 80 Seiten braucht, bis wir überhaupt bei der Gründung dieses Instituts angekommen sind, 1924. Und stattdessen steigen Sie deutlich früher ein mit dem Ersten Weltkrieg. Was hat Sie dazu bewogen, damit anzufangen, anstatt mit, was man ja vielleicht denken könnte, eben tatsächlich dem Gründungsakt des Instituts?
Ja, also wenn man die Geschichte des Instituts für Sozialforschung verstehen will, dann muss man, glaube ich, als erstes sich klar machen, dass das eine ganz unwahrscheinliche Geschichte ist. Dass so viele historisch kontingente Entwicklungen und Ereignisse zusammenkommen mussten, dass es zu dieser Institutsgründung kommen konnte und dass dieses Institut auch heute noch existiert. Also es hätte verschiedene Punkte in der Zeit gegeben, wo es viel wahrscheinlicher gewesen wäre, dass das Institut nicht mehr existiert. Und wenn man diese Unwahrscheinlichkeit sozusagen voraussetzt, dann kann man sozusagen versuchen, verschiedene Wege herauszufinden, die da letztlich zu geführt haben. Und für mich war relativ früh schon klar, auch aus der Beschäftigung mit Pollock, dass der Erste Weltkrieg eigentlich das Schlüsselereignis dieser ganzen Generation ist. Also alle, die an diesem Institut beteiligt waren, für die war der Erste Weltkrieg traumatisch, und zwar in vielfacher Hinsicht. Natürlich einerseits die Gewaltgeschichte des Ersten Weltkriegs, die unvorstellbar natürlich war. Also es hatte niemand antizipiert, dass dieser Krieg so verlaufen würde, so blutig, so gewaltvoll verlaufen würde, wie er dann verlaufen ist. Hat zumindest kaum jemand. Das Zweite, damit eng verbunden ist, aber natürlich auch der komplette Kollaps der bisherigen Ordnung, in der diese Leute aufgewachsen sind. Die sind im Kaiserreich groß geworden, ja, im Wilhelminismus, fast alle aus jüdischen Familien, aus bürgerlichen Familien, manche kleinbürgerlich, manche großbürgerlich. Und der Erste Weltkrieg hat bedeutet, dass plötzlich in relativ kurzem Zeitraum all das, woran sie geglaubt haben, die Werte, die ihnen vermittelt wurden, auch das Verhältnis zur Elterngeneration, die Autorität der Väter, diese ganzen Dinge, dass die über Nacht weg waren. Und das ist, glaube ich, der Urschock, das Urtrauma. Und die Novemberrevolution, die dann ja das zweite Kapitel ist, ist eigentlich schon eine Reaktion darauf, das zu verarbeiten. Und aus diesem Strudel der Reaktion auf den Krieg und auch das Scheitern, je nachdem wie man es sieht, das Scheitern oder das Glücken der Revolution, daraus entsteht dann eigentlich das Institut für Sozialforschung auch als eine Antwort auf diesen Schock.
Wenn man da jetzt noch ein bisschen genauer reingeht und dann kommen wir direkt zu einer dieser vielleicht weniger bekannten Randfiguren, von denen Sie, also jedenfalls mir nicht bekannten Figuren, einer der Hauptrollen, die Hauptrollen wird ja von einem gewissen preußischen Geheimrat Wende gespielt, also schon eher eine meiner Lieblingsfiguren in diesem Buch. Wenn man da noch ein bisschen genauer drauf eingeht, was braucht es eigentlich, damit in den 20er Jahren ein unabhängiges, marxistisch bzw. materialistisch ausgerichtetes Forschungsinstitut entstehen konnte. Nicht? Also es ist ja tatsächlich, eigentlich wirkt es immer unplausibel, dass es gelingt. Und dieser Geheimrat spielt ja da eine entscheidende Rolle.
Ja. Ja, also zumal der Kultusminister in dieser Zeit, der dafür verantwortlich ist, Böhlitz, der eigentlich aus der Rechten kommt, republikfeindliche Rechte kommt, und eigentlich gar kein Interesse hat, diese Bildungsreform und Wissenschafts- und Universitätsreform, die die SPD unter Hänisch damals angestoßen hatte, weiterzuführen. Der Hänisch spielt auch eine große Rolle, denn der versucht auch so ein bisschen hinter den Kulissen da die Fäden zu ziehen. Und dieser Geheimrat Wende ist eben im Kultusministerium und spielt da eine entscheidende Rolle und ist ein ehemaliger, wurde von Hänisch in das Amt gehievt sozusagen. Das heißt, es geht ganz stark in diesen Ministerien um die Frage, wie soll eigentlich Bildung, Wissenschaft, Kultur Wie soll das eigentlich laufen in der noch ganz jungen Weimarer Republik? Das heißt, es gibt durchaus die Einsicht, die man sich vielleicht heute auch manchmal wünschen würde, dass es einen Zusammenhang zwischen Bildungspolitik, Wissenschaftspolitik und Demokratie gibt und dass es einer Neujustierung bedarf oder vielleicht sogar einer grundlegenden Erneuerung des Wissenschaftssystems. Übrigens schon ähnliche Fragen, die wir uns heute auch noch beschäftigen, Mittelbau, die Rolle des Mittelbaus und solche Dinge. Und das ist sozusagen das Interesse, was von Wende da reinkommt, der daran glaubt, dass es eine demokratische Bildungsreform gibt. Das heißt natürlich noch nicht Marxismus. Ganz im Gegenteil, er ist eigentlich ein Sympathisant der katholischen Zentrumspartei, sozusagen Weimarer Koalition, aber alles andere als ein Marxist. Und dann gibt es verschiedene sozusagen Versionen der Geschichte. Und ich habe auch versucht, das nicht zu vereindeutigen, sondern diese verschiedenen Versionen auch dabei zu belassen. Was Felix Weil sehr früh schon macht, auch aus eigenen Erfahrungen in der Revolutionszeit, dass er eine sogenannte äsopische Sprache wählt. Das ist ein Schlüsselbegriff auch in meiner Analyse, dass er eigentlich verschleiert, diesen marxistischen Gehalt eigentlich verschleiert und das Ganze in andere Worte fasst. Ja? Also statt Klassenkampf heißt es dann ich weiß nicht, die Arbeitgeberrechte oder sowas. Ja? Also sozusagen diese marxistischen Termini werden eben ausgetauscht. Und das kann man so lesen, dass es eine bewusste Täuschung war. Ich tendiere dazu, das nicht so ganz zu glauben in dem Fall, weil Wende wirklich außerordentlich klug war und, glaube ich, schon verstanden hat, worum es da geht. Aber gleichzeitig war dieses Institut auch durchaus was Neues. Also es gibt in Köln zur gleichen Zeit, wird auch ein sozialwissenschaftliches Institut gegründet. An anderen Orten gibt es ähnliche Entwicklungen. In Kiel gibt es das große Institut für Weltwirtschaft. Und diese Denkschrift, die Felix Weil und der ja, designierte Direktor vorlegen, da werden ganz verschiedene wirklich soziale Themen und politische Themen formuliert, die man erforschen wolle und die gehen eben weit über jetzt klassischen Marxismus hinaus. Da werden alle relevanten politischen Themen der Gegenwart werden aufgezählt und die müsse man jetzt endlich parteiunabhängig erforschen. Und das war was, was Sozialdemokraten und auch sozusagen Zentrum und DDP und sowas, die dann durchaus auch befürworteten. Also insofern, es gibt so ein bisschen Allianzen aus verschiedenen Interessenshintergrund, aber teilweise ist der auch gar nicht so unterschiedlich. Ja, also teilweise gibt es auch einfach einen Common Ground, auf den man sich einigen kann.
Ja, also nur, also falls das irgendwer nicht wissen sollte, Felix Weil zu diesem Zeitpunkt Dr. Reapoll, wie in dem Schreiben von Hänisch an Geheimrat Wenner, ist dann ein reicher Junge, aber ein guter Sozialist, ist der Sohn von Hermann Weil, deutsch-argentinischer steinreicher Getreidehändler, der mit seiner Privatstiftung überhaupt erst dieses Institut ermöglicht. Das dann durch diese verschiedenen Verhandlungsrunden an der Universität Frankfurt sozusagen unterkommt.
Also falls Sie sich fragen jetzt, was Sie mit Ihren Millionen machen sollten, hoffen wir auch, dass es ein bisschen eine Inspiration sein kann, der Abend heute. Aber jetzt erstmal weiter zu diesem Institut, was da entsteht. Also Sie sagen ja, dass eine Sache, die Sie interessiert haben, ist auch tatsächlich so das Konkrete. Die Räume, in denen diese Menschen sich getroffen haben und dann auch deren konkrete Praxis. Und vielleicht können wir da jetzt noch ein bisschen was dazu hören. Wie sah denn dieses Institut konkret aus? Also Sie machen in dem Buch, wenn ich mich richtig erinnere, 4 Elemente auf. Das ist einmal sozusagen dieser konkrete Ort, dann ist es das Institut als Treffpunkt von verschiedenen forschenden Persönlichkeiten. Es ist eine Forschungseinrichtung, die in einem größeren Netzwerk existiert und dann ist es auch eine Idee. Aber wie können wir uns das vorstellen? Weil ich glaube, die meisten von uns haben ja so ein bisschen eher diese Nachkriegs-Adorno-Horkheimer-Idee im Kopf. Aber wie hat das angefangen?
Ja, angefangen ist ein gutes Stichwort, weil es natürlich eine große Veränderung da auch gibt. Also wenn wir jetzt sozusagen ins Jahr 1944 beispielsweise springen, dann ist das Institut im Wesentlichen Marcuses Haus in Kalifornien, wo draußen eine Plakette hängt, International Institute for Social Research, Los Angeles Branch. Ja, mehr ist es nicht, aber er wohnt da einfach. Das ist natürlich anfangs ganz anders. Also 1922 beginnen so die ersten beginnt sich das zu konkretisieren. Die Gesellschaft für Sozialforschung wird gegründet und zunächst mal gibt es aber noch kein Gebäude. Das heißt, man kommt erstmal im Senckenbergischen Naturkundemuseum unter. Weil beschreibt das so, dass er unter so einem Dinosaurier-Skelett sitzt und Kisten auspackt mit den ersten Büchern, die man hat. Und es wird aber gleichzeitig auch schon damit begonnen, eben dieses sehr imposante Gebäude, was Sie auch auf dem Titel sehen, zu bauen. Also wirklich ein ganz außergewöhnliches Gebäude, was auch das Stadtbild in Frankfurt wirklich verändert mit den ganzen Gründerzeitvillen und als eine modernistische Architektur ins Auge sticht und auch sowas Bunkerartiges auch ein bisschen hat. So wurde das damals auch schon wahrgenommen. Also was Verschlossenes nach außen hin, was Geheimnisvolles vielleicht sogar. Aber sobald man sozusagen den Portier hinter sich gelassen hatte, merkte man, dass es eine ganz komplizierte Architektur gibt, also die einzelnen Räume verschiedene Funktionen haben. Also es gibt kleine sozusagen so mönchsartige Zellen für die Doktoranden, die da forschen können. Da ist wirklich nicht viel drin. Die sind klein, da ist ein Schreibtisch drin und das war es so ungefähr. Es gibt diesen großen Lesesaal, der für mich eigentlich das Zentrum des alten Frankfurter Instituts bildet, weil da eigentlich alle aufeinandertreffen. Die Lesesaaltheke nicht zu vergessen. Es gibt ein riesiges Magazin, was nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Es gibt die Direktorenzimmer, die teilweise sogar so einen Fahrstuhl sogar verbunden sind. Es gibt das Erdgeschoss, was gar nicht zum Institut gehört, sondern eigentlich an die Universität ausgeliehen wurde. Das war sozusagen Teil des Deals, dass die Universität Räumlichkeiten dadurch gewinnt, sozusagen eine Mitnutzung. Es gibt Räumlichkeiten, in denen das später das Psychoanalytische Institut unterkommt. Also diese verschiedenen sozusagen Funktionen der Räume gibt es und dadurch auch verschiedene Menschengruppen, die aufeinandertreffen. Und ich hatte es gerade schon gesagt, das sind zum einen Wissenschaftler, die Soziologen der Frankfurter Universität, Karl Mannheim, Norbert Elias und solche Leute, dann die Psychoanalytiker, dann die Mitarbeiter und Stipendiaten des Instituts für Sozialforschung, die Studenten, unabhängige Forscher, die da hinkommen, aber eben auch Bibliothekarinnen, Archivarinnen. Ich habe noch so ein Unterkapitel, würde ich das mal nennen, oder so über den Hausmeister, der ja auch eine ziemlich tragische Geschichte hat. Und und so treffen die eben alle aufeinander und es gibt so eine funktionale sozusagen Diversifizierung, könnte man sagen, des Raums, aber gleichzeitig eben auch Orte, wo diese verschiedenen Gruppen aufeinandertreffen.
Vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über Bibliothek und Archiv, was ja in dieser ersten Institutsphase, Sie haben das gerade angedeutet, die ja nicht Horkheimer ist, sondern der österreichische Marxist Karl Grünberg, eine ganz zentrale Rolle spielt. Sie waren ja auch im Archiv für dieses Buch, also vielleicht haben Sie da auch einen besonderen Zugang. So, wie muss man sich das jetzt nochmal genauer in dieser Frühphase vorstellen, auch als das Gebäude noch steht, als es diese riesige Bibliothek gibt, irgendwie, ich glaube, fast 50.000 Bände hatten Sie schon, was im Übrigen der Bestand ist, den das ZFL in Berlin heute hat, was das Hamburger Institut heute hat. Vor 100 Jahren hatten die das auch. Welche Rolle, und vor allem das Archiv auch, ne? Die sind ja hingegangen, um ein Archiv aufzubauen. So wie genau sieht da die Forschung aus?
Ja, Archiv und eine Spezialbibliothek sozusagen, wobei Spezialbibliothek verschiedenste Bereiche umfasste. Also ich argumentiere in dem Buch tatsächlich so, dass ich sage, in dieser ersten Phase unter Grünberg war das die Bibliothek und das Archiv das Zentrum, das Kerngeschäft des Instituts eigentlich. Und das führt wieder zurück zu dem, was ich eingangs sagte, die Reaktion auf einerseits den Ersten Weltkrieg, darf nie wieder passieren, und andererseits auf das Scheitern der Novemberrevolution. Aus Sicht der marxistischen Linken war es ein Scheitern, aus Sicht der Sozialdemokratie und der Demokratischen Parteien nicht. Und die Antwort darauf war die Geschichte der Arbeiterbewegung und die auch die Theorie der Arbeiterbewegung zu rekonstruieren. Erstmal alles zu bergen, die ganzen Schätze dieser Geschichte zu bergen und dann einer sozusagen neuen Analyse zu unterwerfen. Und dafür musste man erstmal alles sammeln. Und das war der erste Punkt, dass man gesagt hat, okay, wir sammeln erstmal alles, auch weltweit, was es an Literatur zu den verschiedensten Themen gibt. Wir bauen ein großes Archiv auf, was zugleich bedeutete, dass Forscher aus aller Welt tatsächlich auch nach Frankfurt kamen. Viele aus Japan kamen, etliche Leute aus China, aus Russland, aus Indien sind mir Fälle bekannt. Also wirklich aus der ganzen Welt kamen Leute nach Frankfurt, um da zu forschen mit dieser außergewöhnlichen Bibliothek, die leider in größten Teilen nicht mehr so erhalten ist. Das ist sozusagen die Grundlage, und auf dieser Grundlage entstehen dann natürlich auch verschiedene historische Arbeiten. Das war einer der Schwerpunkte von Karl Grünberg, wirklich die Geschichte der Arbeiterbewegung. Anders als das, was wir später von der kritischen Theorie kennen, war es eben nicht Sozialphilosophie oder sowas, Kulturwissenschaft, sondern wirklich Geschichte der Arbeiterbewegung. Und die ersten Dissertationen, die da erscheinen, sind auch zu diesem Thema. Parallel dazu gibt es aber schon eine Strömung, auch um Friedrich Pollock zum Beispiel herum, der auch Mitbegründer ist, die sich vor allem mit marxistischer Theorie wirklich beschäftigen und da auch versuchen, diesen Dogmatismus, die marxistische Orthodoxie sozusagen der ersten und zweiten Internationale hinter sich zu lassen und eine, ja, heute würde man das Marx-Rekonstruktion nennen, also sich da vor allem auf das Spätwerk von Marx zu konzentrieren und nicht so sehr auf die Geschichtsphilosophie oder die Proletariatstheorie oder so. Ja, also mehr wirklich Formkritik.
Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurück machen, bevor wir dann uns weiter anschauen, wie das dann weitergegangen ist mit diesem Institut und was da so passiert ist und von wem vor allem auch, was ja bei Ihnen auch eine sehr große Rolle spielt. Wie erforscht man sowas eigentlich? Also gibt es da ein Archiv? Sind es verschiedene Archive? Was wahnsinnig angenehm ist beim Lesen dieses Buches, ist, dass Sie sehr gut da drin sind, diese so eine Detailfülle aufs Papier zu bringen. Und ich hatte mich immer wieder gefragt, wenn ich das gelesen habe, das muss wahnsinnig viel Arbeit gewesen sein, all diese Anekdoten, kleinen Biografien, Raumpläne zusammenzutragen. Aber dadurch wird das natürlich wahnsinnig lebendig. Aber wie sind Sie da vorgegangen?
Also es war viel Arbeit. Ja, also ich habe natürlich sehr viele Archive besucht. Also ich glaube, das Schreiben des Buches hat insgesamt so ungefähr so 3 Jahre gedauert, würde ich sagen. Aber die Forschung natürlich viel länger zurückreichend noch. Und dann ist immer die Frage, was schaut man sich in Archiven eigentlich an? Natürlich muss man die intellektuellen Texte, die theoretischen Texte muss man natürlich auch berücksichtigen und im Kopf haben, und ich habe auch vieles nochmal gelesen im Zusammenhang dieser Arbeit, aber im Archiv geht's natürlich, kriegt man natürlich so einen gewissen Blick, wonach man sucht, und andere Sachen lässt man vielleicht eher dann links liegen, und ich habe natürlich spezifisch nach den Sachen geguckt, die mich auch interessieren. Bei mir ging es aber wirklich sehr stark darum, diese Biografien der Personen, die nicht so bekannt sind, erstmal zu rekonstruieren. Und darüber kommt man dann recht schnell auch an andere Quellen, weil man dann eben Tagebücher und Briefe und solche Dinge hat. Und dann gibt es natürlich auch Archive wirklich der Gebäude. Also das gibt es einfach natürlich auch. Und Magistratsakten und von Architekten und vom Katasteramt und solche Sachen gibt es natürlich auch.
Würden Sie sagen, gab es da was, was Sie tatsächlich erstaunt hat? Ich meine, Sie sind da ja reingegangen in das Projekt, wahrscheinlich mit extrem viel Vorwissen, schon allein aus der Pollock-Biografie. Aber gab es was Sie tatsächlich überrascht hat?
Ja, sehr viel. Also es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, so einen konkreten Punkt rauszugreifen. Also vielleicht kann man insgesamt sagen, also das Buch heißt ja Kaffee Marx, das hieß relativ spät so. Am Anfang hatte das noch einen ganz anderen Titel. Und mir war schon klar, dass dieses Institut natürlich ein marxistisches Institut ist. Aber was mir nicht klar war, wirklich in welchem Ausmaß wirklich die verschiedenen Strömungen der Weimarer Linken am Institut vertreten waren, wie eng auch die Verzahnung und mit der Kommunistischen Partei war. Das war mir in dem Ausmaß zumindest nicht klar. Und es ist ein bisschen schwierig, auch darüber zu schreiben heute. Also ich weiß nicht, ob der ein oder andere diese dieses Buch über die Frankfurter Schule von Stuart Jeffries gelesen hat, so ein Journalist vom Guardian. Ich halte nicht so wahnsinnig viel von dem Buch, aber was er zu Recht macht in der Einleitung ist, dass er sagt, er will eigentlich auch so ein bisschen anschreiben gegen Verschwörungstheorien, die es heute um die Frankfurter Schule gibt. Das gibt es, glaube ich, in Deutschland auch, aber vor allem in Amerika ist das sehr, sehr stark in der äußersten Rechten, dass die Frankfurter Schule als so eine Verschwörung zur Zersetzung der amerikanischen Familie und der amerikanischen Tugenden gesehen wird. Also da kommen so deutsche Juden nach Amerika und machen alles kaputt. Und wenn man über diesen Zusammenhang zwischen der kommunistischen Bewegung und der Frankfurter Schule schreibt, dann hat man ein bisschen das Problem, dass man diesen Verschwörungstheorien eigentlich Futter gibt. Es gab schon mal so eine Diskussion darüber in den 70er Jahren. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, wie man das Ganze schildert. Aber es bringt, glaube ich, auch nichts, jetzt einfach zu sagen, nein, das waren alles angepasste Demokraten, die hatten mit Revolution nichts am Hut. Also das wäre nun auch wirklich eine Verfälschung von Geschichte.
Dann gehen wir da vielleicht, haken wir kurz nach bei dem Café Marx, also dem Titel, der später zugekommen ist. Café Marx war der Spitzname zunächst einmal des Grünberg-Instituts, ja. Und das Gebäude war bekannt als Marxburg, also ne, dieses festungsähnliche Äußere, was, glaube ich, Krakauer in der Zeitung auch feststellt. Gleichzeitig gibt es ja auch diese Thesen, also spätestens mit der Dialektik der Aufklärung hätten sich die Autoren von dem Marxismus abgewandt. Also ja, es ist dann nur noch Pessimismus, da ist kein Marx mehr und so weiter. Wie sehen Sie das? Also was für ein Marx ist das? Sie hatten das vorhin schon angedeutet, so das ist ja kaum der orthodoxe Marx, der zu der Zeit noch rumgeistert. Also da ist wenig Fortschrittsoptimismus, da ist wenig Proletariatsfetisch. Wie würden Sie das da so konstellieren?
Also auch das ist eine Entwicklung und auch da kann man, glaube ich, nicht sagen, es gibt jetzt den Marxismus am Institut. Gerade in der Anfangszeit, aber auch eigentlich noch bis in die 30er Jahre hinein, späten 30er Jahre hinein, gibt es eben verschiedene Strömungen. Und es gibt durchaus jemanden wie Henrik Grossmann beispielsweise, der dann so eine Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus entwickelt und eigentlich sicher ist, dass in der Weltwirtschaftskrise, also 1929 mit dem großen Crash, eigentlich das Ende des Kapitalismus eingeläutet ist. Dann gibt es wieder andere, die davon ausgehen, nein, der Kapitalismus ist sehr resistent, der kann sowieso nicht aus einer sozusagen internen Krise, aus einer inneren Krise, daran kann der gar nicht scheitern, das geht gar nicht. Der kann nur von außen gestürzt oder abgeschafft werden, von sich aus hält der ewig, ja, buchstäblich, ewig. Insofern sind das verschiedene Entwicklungen. Ich würde nicht sagen, dass die kritische Theorie, dann später unter Horkheimer und Adorno, den Marxismus verlassen hat, vielleicht eher umgekehrt, der Marxismus hat sie verlassen. Also da gibt es verschiedene Aspekte, die man da berücksichtigen muss und ich glaube wirklich, dass es da teilweise auch eine, also dieser Vorwurf, den Sie auch zitiert haben, die haben sich dann vom Marxismus abgewandt, scheint mir ein recht geschichtsblindes Argument zu sein. Ja, als ob man einfach an einer Ideologie oder von mir aus auch einer Theorie, an einer Kritik festhalten könnte, unabhängig davon, was in der Welt passiert. Und das ist zum einen die Geschichte des Stalinismus und der Sowjetunion, die eine Geschichte der Enttäuschung ist, aber auch eine Geschichte der Verfolgung und der Ermordung von ganz vielen Kommunisten, teilweise auch aus dem Umfeld des Instituts, teilweise sogar Mitarbeiter des Instituts, auch das schreibe ich. Es ist zum anderen die Geschichte des Nationalsozialismus, der wie nichts anderes zuvor diese geschichtsphilosophischen Erwartungen des Marxismus dementiert hat, die Fortschrittserzählung auch dementiert hat. Und unter diesem Eindruck, auch dem Eindruck des Holocaust natürlich vor allem, ließen sich viele zentrale Paradigmen des Marxismus einfach nicht mehr aufrechterhalten. Es ging einfach nicht mehr. Und wer das tat, erlag Illusionen und musste sich ziemlich viel zurecht konstruieren.
Wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal in verschiedenen Fragen und Antworten so ein bisschen gestreift und das ist, denke ich, auch jedem hier im Raum natürlich klar, aber dieses Institut musste dann ja ins Exil und Sie beschreiben das in den verschiedenen Stationen, zunächst nach Genf, dann waren Teile der Menschen in Paris und dann eben größtenteils erst in New York und dann Kalifornien und wie Sie sagen, einige haben sich aus verschiedenen Gründen entschieden, in die Sowjetunion zu gehen und davon sind leider sehr viele dann umgekommen oder wurden umgebracht. Sie machen am Anfang von dem Buch ja diese konkrete Raumstruktur sehr, sehr stark. Und ich hatte mich gefragt, was macht das dann eigentlich mit so einem Institut, was so konkret an einen so konkreten Ort geknüpft ist, wenn es plötzlich eben so zerstreut wird?
Ja, das war natürlich eine riesige Herausforderung, dieses Institut zu verpflanzen gewissermaßen. Und ich glaube, man kann sagen, dass in der New Yorker Zeit, also ab 1934, es eigentlich zwei Kerngeschäfte des Instituts gab. Das eine war die Flüchtlingshilfe und das zweite war die Zeitschrift für Sozialforschung, die herausgegeben wurde. Und eigentlich gruppierte dieses Institut sich um die Herausgabe der Zeitschrift. Das heißt, wie sah der Institutsalltag aus? Eigentlich Redaktionssitzungen am laufenden Band. Ja, also man traf sich und sammelte diese Artikel ein, diskutierte die, redigierte die bis zum letzten Rest. Da wurde alles, wurde wirklich nichts verschont, außer Horkheimer. Sonst wurde niemand verschont. Alles wurde zusammengestrichen und umgeschrieben. Und es gibt auch einen Punkt, wo sich beide Aspekte, Flüchtlingshilfe und Zeitschrift für Sozialforschung, verbinden. Wenn man sich den Rezensionsteil der Zeitschrift anguckt, auch heute noch finde ich beeindruckend, da wurde wirklich alles rezensiert. Also auch nicht nur Sachen aus der Linken, sondern auch nationalsozialistische Autoren beispielsweise. Da wurde wirklich alles rezensiert. Das heißt, es gab einen riesigen Überblick davon, was eigentlich ideengeschichtlich passiert, vor allem in Europa, aber nicht nur, auch in der amerikanischen Soziologie beispielsweise. Und diese Rezensionen wurden zu 95% an Emigranten vergeben. Was den praktischen Effekt hatte, dass die Honorare für diese Rezensionen bekommen haben. $9 klingt nicht viel, muss man aber ungefähr mal 20 rechnen und dann hat man doch eine gewisse Unterstützung schon mal, die man durch diese Rezension hat. Und das, insofern beschreibe ich das eigentlich als so konzentrische Kreise. Also es gibt sozusagen die Kerngruppe und dann verschiedene Ringe drumherum, je näher die Leute eben dieser Kerngruppe dann kommen.
Das ist vielleicht auch noch neben dem, bei historischen Büchern ist es ja immer so ein bisschen schwierig rauszufinden, was eigentlich genau das Argument ist, weil sie auch das sehr äsopisch manchmal verdecken. Oder mir kam es zumindest so vor. Aber ich hatte den Eindruck, dass neben eben diesem Starkmachen von diesen engen marxistischen Verflechtungen von diesem Institut, diese Idee von kollektiver Arbeit was ist, was bei Ihnen sehr, sehr zentral ist. Und gerade bei der Zeitschrift ist das ja vielleicht so das Paradebeispiel dafür, aber mir schien das auch, dass sie das auch stark machen wollten, vielleicht gerade gegen Menschen wie mich, die oft an Horkheimer, Adorno, die großen weißen Männer denken, wenn sie Frankfurter Schule oder kritische Theorie hören, dass kritische Theorie vielleicht auch mal was anderes und mehr ist als das. Habe ich das richtig gelesen oder würden Sie da sagen, nö, am Ende vom Tag ist das Pollock, Horkheimer, Adorno etc.?
Nein, das würde ich ganz genauso lesen. Also und das ist tatsächlich ein Charakterzug vor allem des Instituts dann unter Horkheimers Herrschaft, man kann das vielleicht so sagen, unter Horkheimers Herrschaft. Also in der Institutstradition oder auch in der sozusagen Gründungsrede von Grünberg war die Diktatur des Direktors festgelegt, also eine ziemlich weitgehende Befugnisse des Direktors. Und unter Grünberg war es eigentlich so, dass jeder so ein bisschen vor sich hingewurschtelt hat, sage ich jetzt mal, es aber eigentlich keinen kollektiven Arbeitsprozess gab. Der kollektive Arbeitsprozess bezog sich auf Arbeitsgruppen, die es gab. Also es gab Seminare an der Universität und darüber hinaus auch noch inoffizielle Gruppen, etwa zur sowjetischen Planwirtschaft. Und da haben wir so einen Diskussionsprozess oder so eine Diskussionssituation, auch vor allem mit den Doktoranden. Aber dass wirklich kollektiv Untersuchungen und Forschungen angestellt wurde, das war eigentlich dann die Idee, die Horkheimer wirklich auch zur Grundlage des Instituts gemacht hat. Schon einige Vorstudien, aber vor allem dann eben die Studie über Autorität und Familie, an der ganz viele verschiedene Leute mitgewirkt haben, in langen theoretischen Artikeln, aber eben auch in vielen kleinen empirischen Studien, Insofern würde ich das ganz genauso sehen. Und die Zeitschrift für Sozialforschung, wie gesagt, da ist es dann wirklich der engste Kreis, das ist wirklich ein kollektives Werk. Und so hat Horkheimer das eigentlich auch verstanden und das hat das durchgeführt und das hat auch abgefärbt auf seine Mitarbeiter. Also eine Arbeitsteilung gewissermaßen. Jeder sollte sozusagen seine Stärken auch einbringen und das hat manchmal dazu geführt, dass auch die Disziplinen verlassen wurden. Ja, also Marcuse war zum Beispiel Germanist und Buchhändler, ist aber später eigentlich als Philosoph und dann auch als Psychoanalytiker plötzlich, obwohl er gar keine Ausbildung hatte, als Psychoanalytiker da aufgetreten, bei Löwenthal ähnlich, der auch dann wirklich wichtige Sachen zur Sozialpsychologie geschrieben hat, der eigentlich Lehrer war und auch Philosoph, dann aber Literaturwissenschaftler wurde. Also jeder hatte sozusagen seine Spezialitäten und Horkheimer konnte das sehr gut dirigieren, glaube ich. Und somit sollte es zu einer kollektiven Forschung werden, die aber nicht zu verstehen ist als jetzt hermetisch abgeschlossen. Ja? Also das war gar nicht der Anspruch, sondern das Fragmentarische war von Anfang an Teil auch dessen, was dann wirklich kritische Theorie heißen wird.
Ja, also vor allem in der amerikanischen Zeit öffnet sich die Zeitschrift ja auch mehr und mehr in der Exilzeit dann für andere Autoren und Autorinnen, also tatsächlich auch Autorinnen. Was heißt das für das Institut, dass die Zeitschrift nicht mehr erscheint? Ich glaube, 41 ist die letzte Ausgabe, das koinzidiert mit dem Umzug nach Kalifornien durch Horkheimer. Was ist dann nicht eigentlich das Institut vorbei, wenn das der Ausdruck des Instituts zumindest im Horkheimer-Kreis ist?
Also zunächst zu den Autorinnen, das ist nur bedingt richtig. Ich habe das zwar relativ stark aufgeschlüsselt. Die Hauptbeiträge, es gibt sozusagen Hauptbeiträge und es gibt Rezensionen. Und die Hauptbeiträge sind bis auf, ich glaube, drei Ausnahmen von Männern geschrieben. In der Zeitung, die Zeitung gibt es von 1932 bis 1941. Also das macht schon deutlich, dass es hier wirklich um Männer als Autoren geht. Im Rezensionsteil ist es ein bisschen anders. Ja, die Zeitschrift wird eingestellt. Sie verändert sich sehr stark in ihrem Charakter. Ganz am Anfang ist es wirklich die Idee, man hat ein zentrales Thema wie Krise beispielsweise oder Staatskapitalismus und die verschiedenen Autoren schreiben aus ihrer eigenen Disziplin sozusagen über dieses Thema. Das löst sich relativ schnell auf und es wird dann wirklich eine internationale Fachzeitschrift, die auch in verschiedenen Sprachen dann erscheint, mehrfach den Verlag auch wechseln muss und immer mehr sozusagen sich öffnet für auch andere Autoren, die auch wirklich ja, mit kritischer Theorie, wie wir es jetzt heute verstehen, teilweise auch nur am Rande zu tun haben. Auch teilweise erstaunlich, wer dann so alles dafür geschrieben hat. Oder wer schreiben wollte auch dafür. Norbert Elias wollte zum Beispiel, den haben sie aber nicht genommen. Die wird eingestellt vor allem deswegen, weil Horkheimer das Gefühl hat, die alltäglichen Verpflichtungen und die Herausgabe der Zeitschrift engen ihn ein und es ist überhaupt nicht mehr möglich, wirklich ernsthafte Forschung zu machen, und zwar Forschung in dem Sinne, das, was gerade passiert in der Welt, auf den Punkt zu bringen. Also Horkheimer hatte schon ganz früh die Idee, eine neue dialektische Logik zu schreiben. Das ist das, was später das Buch Dialektik der Aufklärung wird. Das Buch ist aber was ganz anderes als das, was er ursprünglich intendiert hatte, weil er eben versucht, diese Erfahrung von Stalinismus und Nationalsozialismus und Holocaust, Kulturindustrie, all diese verschiedenen Aspekte eben in ein Buch zu kleiden. Und das geht nur, wenn man den radikalen Schnitt macht, New York, New York sein lässt, nach Los Angeles zieht, wo das Wetter auch noch besser ist, und dann ein neues Kollektivprojekt startet. Denn die Dialektik der Aufklärung ist ein Kollektivprojekt. Am Ende stehen auf dem Cover Adorno und Horkheimer, es sind auch die Hauptautoren. Es gibt aber auch andere Leute, die involviert sind. Löwenthal ist involviert. Am Anfang war noch die Überlegung, dass Marcuse auch noch einen Teil schreiben soll. Pollock sollte was schreiben. Gretel Adorno ist ganz explizit und konkret in den Schreibprozess einbezogen. Margot von Mendelssohn, die Hauptsekretärin von Horkheimer, ist auch mit eingebunden in den Produktionsprozess dieses Bandes, steht aber nicht auf dem Cover. Das heißt, auch das ist ein Kollektivprozess. Es gibt noch einen anderen Kollektivprozess und das sind die Forschungsprojekte zum Thema Antisemitismus vor allem, die auch in dieser Zeit beginnen. Es gibt verschiedene Überlegungen auch über die Frage, warum der Nationalsozialismus in Deutschland erfolgreich war beispielsweise. Da kriegt man aber keine Drittmittel für. Auch das leidige Thema kannten die schon. Am Ende sind es vor allem zwei große Forschungsprojekte zum Antisemitismus, die erfolgreich sind. Einmal die Studien zur autoritären Persönlichkeit, die vom American Jewish Committee hauptsächlich gefördert werden, die zusammen mit Psychologen von der University of California in Berkeley durchgeführt wird, wo Adorno einer der Hauptautoren ist, aber nicht der einzige. Und das andere ist eine empirische Studie über Antisemitismus unter amerikanischen Arbeitern, vor allem in der Kriegsindustrie, was von der anderen großen amerikanischen jüdischen Organisation finanziert wird, dem Jewish Labor Committee, was eher die osteuropäischen, ursprünglich aus Osteuropa nach Amerika emigrierten Juden repräsentierte. Und die Ergebnisse dieser empirischen Forschung zum Antisemitismus gehen unmittelbar in die Dialektik der Aufklärung ein und umgekehrt ist das, was in der Dialektik der Aufklärung formuliert wird, auch, geht natürlich auch in das Design dieser empirischen Studien ein.
Vielleicht springen wir kurz mit dem Blick auf die Uhr ein Stück nach vorne. Wenn wir jetzt sozusagen wieder zurück nach Deutschland gehen, der Zweite Weltkrieg ist vorbei, Horkheimer lässt sich breitschlagen, zurückzukommen, bringt auch Adorno mit. Und bei Ihnen wird das dann immer kürzer, was da noch passiert. Sie machen da aber einen Punkt, den ich spannend fand, nämlich dass Frankfurter Schule eigentlich erst mit Adorno anfängt. Und dass das einen Unterschied macht zwischen kritischer Theorie und Frankfurter Schule. Vielleicht können Sie uns da noch kurz einweihen, warum das für Sie da noch mal so ein Punkt war, wo Sie das zurechtzurren wollten.
Ja, also genau, sehr häufig wird Institut für Sozialforschung, Frankfurter Schule, kritische Theorie als Synonym verwendet und ich glaube, das ist eher verwirrend, weil es eben doch sehr Verschiedenes bezeichnet. Ich hatte gerade schon gesagt, am Institut für Sozialforschung gibt es verschiedene Phasen und das, was unter Grünberg stattfindet, ist was ganz anderes oder was doch was sehr anderes als das, was unter Horkheimer stattfindet. Horkheimer nennt seine kritische Theorie am Anfang auch nicht kritische Theorie, sondern erst irgendwie Materialismus, dann Sozialphilosophie und dann relativ spät in den 30er Jahren kommt der Begriff der kritischen Theorie, was eine explizite Anknüpfung an die Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx ist. Also eine Aktualisierung des Marxismus. Und im Exil, auch in der Zeitschrift, wird dieser Begriff kritische Theorie dann sozusagen verfestigt. Marcuse schreibt auch einen Artikel unter diesem Begriff kritische Theorie. Es gibt natürlich verschiedene Schlüsselwerke, die dann dafür stehen. Der Begriff Frankfurter Schule ist wirklich einer der Nachkriegszeit. Es ist auch eine Zuschreibung. Es ist kein Begriff, der von den Frankfurter Schülern sozusagen selbst kreiert wurde, sondern es ist eine Zuschreibung. Zunächst mal ganz harmlos, so wie es auch die Leipziger Schule beispielsweise gibt oder die Marburger Schule oder die Kölner Schule in der Soziologie, gab es eben auch eine Frankfurter Schule. Wobei ich eben nicht sagen würde, dass es jetzt wirklich eine Schulbildung in einem engeren wissenschaftlichen Sinne ist, dass jetzt alle Mitarbeiter des Instituts dann einen gleichen methodischen Ansatz gewählt hätten. Das würde ich sagen, ist nicht so. Was unter Adorno passiert, ist tatsächlich die Entstehung einer Frankfurter Schule und zwar eigentlich auf drei Ebenen. Das eine ist, dass er mit der negativen Dialektik eigentlich diese dialektische Logik, die Horkheimer schreiben wollte, vorlegt. Also systematisches Werk der negativen Dialektik, obwohl natürlich Adorno sich dagegen gewehrt hätte zu sagen, dass das systematisch ist, weil das natürlich systematisch unsystematisch eigentlich ist, diese negative Dialektik, also gerade das System von Hegel kommt, eigentlich verneint. Trotzdem ist es ein Grundlagenbuch eigentlich der kritischen Theorie als Theorie, an der man sich auch ausrichten kann. Der ein oder andere kennt vielleicht diesen Begriff des Nicht-Identischen schon mal gehört, der sich in verschiedenen Bereichen dann auch sozusagen anwenden lässt, könnte man vielleicht sagen. Der zweite Aspekt ist etwas banaler. Da geht es um die Kanonisierung der kritischen Theorie, nämlich die Frage, wer gehört eigentlich zu uns und wer nicht. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung. Insbesondere zeige ich das an Walter Benjamin, wobei man Pursche hat jetzt gerade ein Buch geschrieben über die Rezeption, was, glaube ich, das noch ein bisschen detaillierter nochmal macht. Aber Walter Benjamin ist für Adornos Philosophie unglaublich wichtig, für ihn persönlich auch als Freund, aber auch für seine Philosophie unglaublich wichtig, nicht aber für Horkheimer zum Beispiel. Benjamin ist aber einer der Ersten, der sozusagen gesammelte Schriften bekommt. Erst ausgewählte Schriften in zwei Bänden, die Briefbände kommen relativ früh. Also noch früher als andere bekommt Walter Benjamin gesammelte Schriften oder eine Auswahl seiner Schriften und wird dadurch eigentlich zur Frankfurter Schule hinzuaddiert, obwohl er eigentlich in der Zeit des Instituts sehr lange gar keine Rolle spielt, dann als Stipendiat und dann als sozusagen assoziierter Mitarbeiter, der in Frankreich ist, aber nicht zur Kerngruppe des Instituts gehört. Andere Figuren, Leo Löwenthal zum Beispiel, gerät immer mehr in Vergessenheit, kriegt ganz spät erst gesammelte Schriften, Pollock kriegt noch viel später gesammelt, aber die gehören natürlich zur Frankfurter Schule sozusagen dazu. Aber es gibt natürlich auch viele andere Figuren, die in dem Buch auch vorkommen, die sozusagen rausgedrängt werden, wo es ein Vergessen auch gibt. Also Fromm ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, mit dem man sich streitet, der dann 20.000 Dollar Abfindung bekommt, weil er der Einzige ist, der einen unbefristeten, auf Lebenszeit gehenden Vertrag hat, der für die Entwicklung der kritischen Theorie als Theorie unglaublich wichtig ist. Man streitet sich mit ihm und dann wird er sozusagen rausgedrängt und gehört nicht mehr so richtig zur Frankfurter Schule dazu. Der macht so sein eigenes Ding. Der dritte Aspekt noch, also das eine ist negative Dialektik, Theorie, das zweite ist Kanonisierung und das dritte sind natürlich dann auch die Schüler Adornos, wo Jörg später ja auch ein dickes Buch drüber geschrieben hat. Das heißt, es gibt Schüler von Adorno in den verschiedenen Bereichen, in der Philosophie, in der Pädagogik, in der Musikwissenschaft nicht zuletzt, die sozusagen Frankfurter Positionen vertreten. Und damit hat man dann doch sowas wie Frankfurter Schule als etwas schwer greifbares, aber ja, einen ideengeschichtlichen Zusammenhang sozusagen.
Bevor wir ans Publikum abgeben, jetzt nochmal Hand aufs Herz, wann endet das Institut? Also weil nach diesem Buch stellt sich ja doch schwer der Eindruck ein, dass Sie nicht der Ansicht sind, dass das Institut einfach wunderbar lebendig bis heute dasselbe Institut ist und in Ihren vier Kriterien Ort, Treffpunkt, Forschungszusammenhang, Idee, kommt man ja schon sehr stark, bekommt man den Eindruck, dass das Institut sehr wohl irgendwann endet, obwohl es dann noch eine Nachexistenz hat.
Das wird hier, glaube ich, aufgenommen, ne? Also, ich habe mich bewusst dazu entschieden, 1973, 74 als ein nicht unbedingt den Endpunkt, ich schreibe ja noch so einen Ausblick dann, aber wirklich eine Zäsur in der Institutsgeschichte zu begreifen. Und diese Zäsur beginnt eigentlich schon 69 mit dem Tod Adornos, was wirklich eine tiefe Krise des Instituts hinterlässt. Man weiß eigentlich nicht mehr, wie geht es jetzt eigentlich weiter, wohin steuern wir, wer übernimmt das Institut. Zu diesem Zeitpunkt haben sich Horkheimer und Pollock schon ins Tessin zurückgezogen als Privatgelehrte und etwas schrullige Freunde, Nachbarn. In der Mitte steht ein Baum zwischen den beiden Grundstücken mit so einer Gabelung, also wirklich sehr kitschig. Und was da endet, ist zum einen sozusagen das, was dann Kritisch-Theorie Frankfurter Schule geworden ist unter Adorno. Das hat sich zerstreut. Es gibt verschiedene Zentren der jeweiligen Schüler eben, die versuchen, kritische Theorie dann weiterzumachen. Das heißt, Frankfurt ist nicht mehr der eine zentrale Ort kritischer Theorie, sondern der Ort kritischer Theorie ist da, wo kritische Theorie gemacht wird. Der zweite Aspekt, der für mich sehr wichtig ist, ich komme ja aus der jüdischen Geschichte auch, ist, dass tatsächlich die jüdische Geschichte des Instituts, die von Anfang an aus meiner Sicht ganz zentral ist, endet mit dem Tod Horkheimers, 73, 1970 stirbt Pollock, 1969, wie gesagt, Adorno. Und mit dem Tod Horkheimers ist eigentlich diese Tradition vorbei, kann man sagen. Und es beginnt wirklich was ganz Neues und verschiedene Entwicklungen, die man gut oder schlecht finden kann, die sicherlich alle ihre Höhen und Tiefen haben, aber es ist auf jeden Fall eine andere Geschichte, für die ich mich sozusagen auch nicht mehr zuständig fühle.
Dann nehmen wir jetzt gerne Publikumsfragen an. Wir haben hier unseren rasenden Reporter mit dem Mikrofon. Einfach melden und dann bekommen Sie das Mikro.
Mir kam so ein bisschen in den Sinn, Sie hatten es auch schon so als Unterton auch erwähnt, Follow the Money. Wie hat sich das Ganze denn so über die Zeit eigentlich finanziert? Wo waren dann da so die Geldströme? Haben Sie auch dazu ein Stück weit recherchiert, inwieweit das vielleicht auch Einfluss auf den einen oder anderen Protagonisten genommen hat und auf die Struktur insgesamt in den jeweiligen Perioden?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt natürlich auch. In der Anfangszeit ist es relativ einfach. Es ist einfach diese Stiftung von Hermann Weil, dem Vater von Felix Weil, der nach heutigen Termini wahrscheinlich Milliardär oder Multimilliardär wäre. Also der war nicht irgendwie reich, sondern wirklich sehr, sehr reich. Sein Sohn Felix Weil, Institutsbegründer, war auch relativ reich. Nach dem Tod seiner Mutter hat er viel geerbt und hat tatsächlich auch dann das Gebäude gestiftet. Hat auch immer wieder, wenn Not war, Geld aus seinem privaten Vermögen ans Institut gegeben. In den ersten Jahren hat das Institut aber wirklich einfach von den Kapitalerträgen, den Zinserträgen das Geschäft betrieben.
Also ein Endowment.
Genau, ja, also wirklich von den Zinsen des Stiftungskapitals. Weil zusammen mit seinem Anwalt Nadel und noch einigen anderen, Pollock war auch involviert, haben dann 1932 schon in weiser Voraussicht das Kapital nach Holland gebracht. Und der Erich Arthur Nadel, dieser Finanzfachmann, der eigentlich aus Felix Weils Weizen-Imperium kam, sozusagen eigentlich da die Geschäfte übernommen hatte, hat das sehr geschickt versteckt, das Geld, und dem Zugriff der Gestapo und der Nazis dann entzogen, und hat es wirklich auch versteckt, dass es auch nach der Besetzung der Niederlande nicht gelungen ist, an das Geld heranzukommen. Also es ist eine sehr faszinierende Geschichte. Also Heufelder hat darüber auch ein schönes Buch geschrieben, noch besser als Bertus Mulder hat ein Buch geschrieben, wo er das sehr genau aufdröselt. Es kommt dann aber zu einer Krise, vor allem Mitte der 30er, vor allem 1938, was zum einen mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zu tun hat, was zum zweiten damit zu tun hat, dass das Institut immer weiter anwächst, immer mehr Leute sozusagen finanziert werden müssen als Flüchtlinge, und zum dritten auch noch, dass Pollock sich an der Börse verspekuliert. Der Finanzexperte des Instituts verspekuliert sich, also er hält die Aktien zu lange. Das kann passieren. Auch Marx hat sein Geld verzockt, wie wir wissen, an der Börse. Und da kommt es sozusagen zu finanziellen Engpässen, die verschieden verteilt sind. Also Horkheimer und Pollock haben eigentlich nie ernsthafte existenzielle Bedrohungen gehabt, obwohl besonders Horkheimer es so empfunden hat. Aber es wird zunehmend dazu übergegangen, auch aus dem Zwang heraus, wirklich, weil das Geld ausgeht, dann eben Drittmittelprojekte einzuwerben. Und das ist auch der Zusammenhang zwischen diesen Antisemitismusprojekten, die natürlich inhaltlich motiviert sind, aber gleichzeitig auch diesem Zwang, dem materiellen Zwang folgen, eben Geld einzuwerben. Und dann nach 45 ist es tatsächlich das Land und die Stadt, die alle auch Geld dazu geben. Und besonders der amerikanische Hochkommissar macht die erste große Spende, die dann die Wiedereröffnung des Instituts in Frankfurt ermöglicht.
Dankeschön. Ja, wer war denn der Architekt eigentlich des Gebäudes gewesen? Sie haben gesagt, das Gebäude ragt doch in Frankfurt heraus. Und wer hat es gebaut? Wer hat es entworfen? Und wie hat sich es dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann im Wiederaufbau dann verändert? Und was war, gab es da vielleicht auch eine Art von, ich sag mal, ideologischer Konzeption dahinter oder nicht?
Ja, also der Architekt ist eine sehr, sehr spannende Figur eigentlich. Er war bekannt dadurch, dass er verschiedene Gebäude der jüdischen Gemeinde schon gebaut hat, unter anderem die Westend-Synagoge, Gemeindezentrum auch, und war eigentlich da schon bekannt für, dass er sozusagen moderne Architektur macht und für die jüdische Gemeinde eben auch viel gearbeitet hat. Und das ist sicherlich ein Zusammenhang, der hier eine Rolle spielt. Er war aber gleichzeitig früher Nationalsozialist. Was der jüdischen Gemeinde vermutlich nicht bekannt war, habe ich zumindest keinen Hinweis darauf gefunden, war in Liechtenstein in eine ganz dubiose Entführungsaffäre verwickelt, wo zwei Juden tatsächlich aus antisemitischen Gründen auch entführt wurden. Also hat da wirklich, war politisch ja wirklich ganz, ganz rechts. Das Gebäude ist... ja, es wirkt so festungsartig, es hat ein bisschen damit zu tun, dass aufgrund der Ruhrkrise ein bestimmter Muschelkalk, der eigentlich vorgesehen war, nicht besorgt werden konnte und man dann auf ein anderes Material ausweichen musste. Aber ja, es war natürlich modernistische Architektur, es war ein riesiges Gebäude, ich glaube 4 Stockwerke. Und ja, besonders der Kontrast zu den anderen Gebäuden, die drumherum standen, war eben so augenfällig. Das Gebäude ist zerbombt worden, es war eine Ruine. Es gab noch den Keller, den konnte man noch nutzen, das hat das Institut anfangs auch gemacht. Also die erste große Studie nach 1945 war die sogenannte Gruppendiskussion, also über das politische Bewusstsein der Deutschen nach 1945. Das hat man vor allem anfangs im Keller dieser Institutsruine durchgeführt, hat da so moderne Lochmaschinen benutzt, also Computer. Es gab einen Teilflügel, den man noch nutzen konnte. Dann war auch die Überlegung, das wieder aufzubauen. Es gab aber von der Universität schon andere Pläne dafür. Da wurde die neue Mensa tatsächlich gebaut, die auch heute da noch steht. Deswegen ist man sozusagen schräg gegenüber, hat man dann, wo früher die Kotzenbergsche Villa stand, da das Institut hingebaut. Aber mit einem ganz anderen Architekt, mit einem anderen Konzept. Heller Stein, Transparenz, es gab später noch einen Aufbau, das sehen Sie auch heute noch oben, diesen Glasaufbau, der kam später dazu, weil es eigentlich ein UNESCO-Institut werden sollte. Und bis heute hat es eine fantastische Dachterrasse, wo man über ganz Frankfurt schauen kann. Also ja, also ein ganz anderes Gebäude auch vom Stil her als das Vorkriegsgebäude.
Ja, ich hätte eine Frage zu der vielleicht Entwicklung der Bibliotheken. Also Sie haben ja gesagt, da gab es dann 50.000, aber am Anfang so die ersten Kisten der Bücher und welche, Sie haben ja auch über die konzentrischen Kreise der, sagen wir, Mitarbeiter geredet und welche Literatur oder gab es welche Bücher, welche Zeitschriften, welche Verlage? Oder gab es da auch eine Selektion oder wurde das mehr oder weniger ohne eine Planung oder gab es da eine bestimmte Konzeption dahinter, was man sammelt?
Ja, es gab Konzeption und da spielen auch tatsächlich die Archivarinnen dann eine große Rolle, die teilweise eben auch wirklich ausgebildete Archivarinnen waren und sozusagen Fachkräfte und sehr systematisch dann gesammelt haben zu verschiedenen Bereichen, also Arbeitskämpfe beispielsweise, auch Arbeitslosigkeit war ein Bereich, internationale Bewegungen und so, also verschiedenste Sachen. Es wurden aber auch bewusst private Bibliotheken angekauft. Also der Grundstock war eigentlich die Bibliothek von Gerlach, dem ersten designierten Institutsdirektor, der dann recht überraschend gestorben ist. Der hatte Diabetes und war recht überraschend gestorben. Aber der hatte, glaube ich, 9.000 Bände. Müsste ich nachlesen. 9.000 Bände waren das, glaube ich. Das war sozusagen der Grundstock der Bibliothek. Grünberg, der Nachfolger, hatte auch eine riesige Bibliothek. Da kam man aber zu spät. Der hatte nämlich seine Bibliothek schon ans Marx-Engels-Institut in Moskau gegeben. Man hat aber andere Nachlässe aufgekauft, zum Beispiel von Rosa Luxemburg, von Braun, von der SPD. Man hat sozusagen Nachlässe gesammelt, die interessant waren, hat dafür Geld in die Hand genommen. Man könnte noch darauf eingehen, es gibt noch das sogenannte sozialwissenschaftliche Archiv, was in Berlin für sehr kurze Zeit nur existiert hat, was Eduard Fuchs aufgebaut hat, der Kulturwissenschaftler, was wirklich nochmal diese globalen Dimensionen auch noch mehr im Sinn hat, auch antikoloniale Bewegungen zum Beispiel, was aber dann recht schnell geschlossen werden musste, weil es eine Polizeirazzia gab und das als vermeintliches Geheimarchiv der KPD geschlossen wurde. Und Teile dieses Bestandes sind dann auch wieder in die Institutsbibliothek integriert worden. ein großer Teil dieses Berliner Archivs war das Parteiarchiv der KPD tatsächlich auch, was sozusagen auch in Teilen dann übernommen wurde. Ja, vielleicht so kurz.
Darf ich hier ganz kurz was anfügen, bevor die nächste Frage kommt, weil wir das, glaube ich, bisher nicht so explizit ins Wort gehoben haben, aber das Buch ist auch ein wunderschönes Denkmal an die Notwendigkeit nicht nur von Bibliotheken, sondern auch von Menschen, die in Bibliotheken arbeiten. Und da wir in einem sehr konkreten Raum heute Abend sind, wollte ich das nochmal hervorheben, dass es auch auf der Ebene wirklich ein großer Wurf ist, um das darzustellen, wie wichtig das so oft nicht wissenschaftlich genannte Personal, welche Rolle die spielen im wissenschaftlichen Prozess.
Sie haben ganz kurz Herbert Marcuse erwähnt. Mich würde interessieren, was seine Rolle denn für die Frankfurter Schule dann in Amerika war, abseits von seinem Wohnhaus, und wie sein Verhältnis dann in den 60er Jahren auch zu Adorno aussah.
Ja, Marcuse ist zum Beispiel ein interessanter Fall, wenn wir den Begriff Frankfurter Schule nehmen. Der hat das alte Frankfurter Institut nie betreten. Der ist 1933 zum Institut dazugekommen, und zwar in Genf. Da hat er das erste Mal auf Horkheimer getroffen. Er kam ja von Heidegger her, wollte da seine Habilitation bei Heidegger schreiben, was gescheitert ist. Man kann darüber spekulieren oder ja nicht nur spekulieren, darüber nachdenken, warum die gescheitert ist, ob antisemitische Gründe auch eine Rolle gespielt haben oder andere Gründe. Auf jeden Fall kam er zum Institut dazu, und zwar mit einem anderen Fokus auf Marx, würde ich sagen. Also es war eher der anthropologische Marx der Frühschriften, mit dem sozusagen dieses Kernteam um Horkheimer eher weniger anfangen konnte. Er wurde aber tatsächlich einer der wichtigsten Mitarbeiter in den 30er Jahren, hat wichtige Aufsätze geschrieben für das Institut, hat auch in dieser Auseinandersetzung über die Psychoanalyse eine ganz wichtige Rolle gespielt, als sozusagen Vertreter der freudianischen Orthodoxie gegenüber der Sozialpsychologie von Fromm. Ist dann aber mit dieser Geldkrise des Instituts ausgeschieden aus dem Institutsbetrieb und ist zum OSS gewechselt, zum amerikanischen militärischen Auslandsgeheimdienst, der Vorläuferorganisation des CIA, wie eine ganze Reihe andere Mitarbeiter auch, Franz Neumann etwa, Kirchheimer, und hat da Feindstudien über die Deutschen betrieben, ein Titel, den ich geklaut habe. Es gibt so ein Band bei Zu Klampen mit so einigen Texten aus dieser Zeit, der heißt Feindstudien über die Deutschen, was aber sehr treffend ist. Also es war wirklich ein Beitrag zum War-Effort sozusagen, also den Krieg zu gewinnen gegen Deutschland, hat da verschiedene Analysen erstellt. Nach dem Krieg ist er, anders als Horkheimer, Pollock und Adorno, in Amerika geblieben, hatte verschiedene Stipendien, hat ein Buch geschrieben über die Gesellschaftslehre des Marxismus zum Beispiel, hat ein Buch über Hegel geschrieben und hat relativ spät dann eigentlich eine Professur bekommen, zunächst in Brandeis und dann an der University of California in San Diego, und war seinem eigenen Anspruch nach, glaube ich, jemand, der sehr authentische kritische Theorie vertreten hat und sie auch weiterentwickelt hat und bezogen hat auf die konkreten sozialen Kämpfe der Zeit, und wurde natürlich dann mit 68, 69 auch zu einer der großen Figuren der Studentenbewegung, einer der Idole der Studentenbewegung auch, sowohl in Amerika als auch in Deutschland. Das ist tatsächlich ein bisschen der Punkt, wo dann wieder unterschiedliche Wege auch gegangen werden, weil einfach zwei Welten aufeinander prallten. Sozusagen Marcuse, der im Kalten Krieg-Kontext in Amerika ist, Eindruck von McCarthy und diese ganzen Dinge, Vietnamkrieg, und auf der anderen Seite Adorno, Horkheimer in Deutschland, im postnazistischen Deutschland, als jüdische Überlebende, als amerikanische Staatsbürger, die in Deutschland im Land der Täter sozusagen wirken. Und ich würde sagen, die haben auch sehr viel wirklich aneinander vorbeigeredet und haben sich einfach nicht mehr verstanden. Es gab einfach die Ebenen sind sozusagen verrutscht. Und es ist dann wirklich auch zum Zerwürfnis gekommen. Direkt nach Adornos Tod, es war noch ein Treffen eigentlich geplant zwischen Adorno und Marcuse in der Schweiz, aber Adorno ist dann leider gestorben und ist nicht mehr zu diesem Treffen gekommen.
Vielleicht frage ich mal ganz kurz, weil Sie auch gerade Heidegger erwähnt haben, wie ist denn, also Café Marx ist ja auch irgendwie eine Zuschreibung, wie ist denn die Rezeptionsgeschichte, also die zeitgenössische Rezeptionsgeschichte, also wie hat die südwestdeutsche Schule Freiburg, letztendlich kann man wahrscheinlich noch Marburg dazu zählen, wie haben die so einen Klotz da eigentlich wahrgenommen, der steht da jetzt und versammelt ganz verschiedene Arten von linken Denkern und Denkerinnen.
In der Nachkriegszeit meinen Sie jetzt, oder?
Ja, aber auch in den 20er und 30er Jahren, also als quasi.
Ja, also ich meine, in den 20er Jahren gibt es, oder Ende der 20er, gibt es die großen Auseinandersetzungen über Karl Mannheims Utopiebuch. Das ist der soziologische Schlager sozusagen, Kassenschlager auch in dieser Zeit. Und alle möglichen Leute schreiben darüber Rezensionen, auch Hannah Arendt zum Beispiel. Und Horkheimer schreibt seinen berühmten Ideologieaufsatz. Die sitzen zusammen abends, vor allem freitagabends, im Café Lauma an verschiedenen Tischen. Gibt es den Mannheim-Kreis und es gibt den Horkheimer-Kreis und noch einige andere Kreise. Manchmal vermischen die sich auch. Tillich spielt da eine wichtige Figur als Vermittler. Aber es war natürlich völlig klar, dass Mannheim und Horkheimer sozusagen aus in verschiedene Richtungen gehen. Ja, also die haben sich auch jeweils als zu rechts und zu links wahrgenommen. Das kann man, glaube ich, so salopp sagen. Aber gleichzeitig gibt es eben auch verbindende Figuren, besonders auf studentischer Seite. Eine ganz interessante Figur, die leider zu kurz kommt in meinem Buch, ich werde da noch irgendwas zu schreiben, ist Toni Oelzner. Sie kommt in dem Buch vor, aber sie ist wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Sie wird später Historikerin, schreibt über mittelalterliche jüdische Geschichte, findet nie eine Anstellung, die bei Mannheim studiert hat, aber auch bei Horkheimer. Und bei Horkheimer und Adorno und anderen hat man eben Marx studiert und bei Mannheim eben Ideologienlehre und so weiter. In der Nachkriegszeit gibt es natürlich auch viel Konkurrenz. Da müssten wir jetzt in die Soziologiegeschichte reingehen. René König spielt natürlich eine wichtige Figur auch als Konkurrent. Es ist jetzt das neue Buch erschienen, ich habe es noch nicht gelesen, über Adorno und Gehlen, auch da mit der Anthropologie sozusagen, diese Auseinandersetzung. Es würde jetzt sehr weit führen, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass die kritische Theorie oder Frankfurter Schule für die Nachkriegszeit nicht wegzudenken ist. Sie dominiert auch ist sehr dominant auch im intellektuellen und politischen Leben der frühen Bundesrepublik, auch der 50er, 60er Jahre. Adorno wird zum Medienintellektuellen, ist im Radio, ist im Fernsehen, ist eigentlich überall, man kommt nicht dran vorbei. Und die anderen Schulen sozusagen reiben sich an der Frankfurter Schule. Und es gibt verschiedene Absetzbewegungen und die Marburger Schule ist ja auch eine Absetzbewegung in Richtung eines, ja, ich würde mal sagen, etwas traditionelleren Marxismus.
Ja, anschließend an die Soziologiegeschichte vielleicht. Also Sie haben ja gesagt, es gab zwischen der Frankfurter Schule schon auch Beziehungen nach Indien international ausgerichtet, Forscher, aber etwas, was so aus meiner Perspektive. Ich habe mich nicht viel mit der Frankfurter oder nicht so intensiv damit beschäftigt, sondern eher mit französischen Teilen und so. Wenn man sich die Dialektik der Aufklärung durchliest, auch die Perspektive, sagen wir, in dem Kapitel über Desart oder dergleichen als Vorreiter des Faschismus, dann auch Dürkheim, scheint mir so die Perspektive von Adorno oder der, sagen wir, Frankfurter Schule auf die französische Soziologie, gerade so der Zwischenkriegszeit oder auch der Nachkriegszeit, etwas, sagen wir, frankophob in Anführungsstrichen zu sein. Und ich hatte in einem Archiv mal im Limeck bei Jean Duvignon gibt es Korrespondenzen über in den 50er Jahren über die Herausgabe des Werkes von Adorno. Ich habe das nie nachgeprüft, ob die jemals erschienen sind, die Übersetzungen, aber wenn Sie vielleicht ein wenig so über die oder kurz etwas sagen könnten, nur über die Beziehungen Frankreich-Adorno. Das würde mich interessieren.
Ja, also ich meine, Habermas ist natürlich da wichtig zu nennen. Es ist eine andere Frage, inwiefern Habermas kritische Theorie ist oder nicht. Da kann man auch drüber streiten. Aber Habermas ist natürlich sehr stark in seinem Urteil auch über die postmoderne Philosophie gewesen. Und ganz zentral ist da immer die Frage Heidegger. Ja? Also die Ursprünge französischer Denker oder deren Bezugnahme auf Heidegger, teilweise affirmative Bezugnahme auf Heidegger, die ein großes Problem ist für die sozusagen Adorno-Schule, sage ich jetzt mal. Löwenthal hat zum Ende seines Lebens sich noch mal etwas intensiver damit beschäftigt und hat auch, glaube ich, einen kleinen Text geschrieben. Müsste man Doris Maja Krüger fragen, die gerade ihre Biografie über Löwenthal abgeschlossen hat, wo er sich sehr kritisch mit dem Poststrukturalismus auseinandersetzt. Es gibt andere Schnipsel, also Alfred Schmidt beispielsweise, der wichtigste oder einer der wichtigsten Horkheimer Schüler, der auch den Lehrstuhl dann von Habermas übernimmt, hat ein Buch geschrieben über marxistische oder materialistische Geschichtsphilosophie und geht sehr hart ins Gericht, vor allem mit Foucault, aus einer materialistischen Perspektive sozusagen. Auf der anderen Seite, Foucault, gibt es, glaube ich, die bekannte Aussage in einem Interview, wo er sagt, naja, wenn er die Dialektik der Aufklärung schon eher gekannt hätte, hätte er sich vieles sparen können von dem, was er geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Also es gibt sicherlich da Überschneidungspunkte, aber ich denke, vom Grundansatz her sind es doch sehr unterschiedliche Herangehensweisen an eine Kritik der Aufklärung.
Ich würde gerne auf ganz einen anderen Aspekt eingehen. Sie haben das schön beschrieben, ich habe das Buch nicht gelesen, aber Sie haben von Räumen und von Begegnungszonen gesprochen. Wie schaut denn das aus heute in der Welt der Digitalisierung, der KI mit diesen Themen? Gibt es das so noch? Kann man das noch so verorten? Und die zweite Frage, wo würden Sie überhaupt jetzt in diesem Streifzug der Orte dieses Denken noch verorten? Danke.
Ja, da kann ich mich jetzt auf meine Historikerposition zurückziehen und sagen, ich beschäftige mich mit der Geschichte und nicht mit der Gegenwart. Aber es ist natürlich ein bisschen aus der Affäre ziehen. Also mit Sicherheit kann man sagen, dass Social Media das Aufeinandertreffen zwischen Menschen tiefgreifend verändert hat. Wobei ich nicht sagen würde, dass das jetzt als Verfallsgeschichte oder so erzählen würde. Also es hat natürlich auch viele neue Möglichkeiten geschaffen. Also wenn ich mir beispielsweise angucke, jetzt wieder der Historiker, wie lange es teilweise gedauert hat, dass diese Briefe unterwegs waren, was das für Missverständnisse nach sich gezogen hat, wenn man dann 3 Wochen später auf irgendeinen Brief antwortet, da macht es natürlich heute, die Kommunikation ist natürlich doch heute durchaus leichter und könnte solche kollektiven Arbeitsprozesse auch befruchten. Ja, also auch das wäre sicherlich möglich. Also vielleicht so kurz dazu.
Ich sage es mal vielleicht so, als jemand, der die erste Phase seiner Doktorarbeit im Corona-Lockdown verbracht hat, das ist schon nicht gut. Also es ist schon gut, wenn man sich vor Ort trifft und im Café, sei es Café Marx oder Café Alibi, miteinander reden kann.
Ich finde es auch besser, sich jetzt hier zu treffen, als ein Zoom-Event zu haben.
Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen fürs zahlreiche Erscheinen. Ich bedanke mich bei unserem Gast und nutze diese Gelegenheit noch, um auf unser Sommerprogramm hinzuweisen. Es geht nämlich nächste Woche direkt weiter. Am 2. April haben wir Simon Schaub zu Gast. Der Titel des Abends ist der ökologische Arbeitsabdruck. Soziologie, glaube ich. Am 14. Mai sind Frau Schadewald und ich wieder da mit einem philosophischen Buch über Verstoß und Verzeihen. Am 20.06. haben wir Anna Lux und Jonas Brückner das popkulturelle Erbe von 1989 an einem Sondertermin, nämlich am Freitag im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften. Und am 2. Juli Friedrich von Borries Architektur im Anthropozän. Da machen wir also mit den Orten und den Gebäuden weiter. Dankeschön.